Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Heute bei Medizin für Mitdenker ein Thema, können wir vielleicht am Schluss nochmal ganz kurz darüber diskutieren, das erstmal offensichtlich nur Frauen betrifft und es geht um die Wechseljahre heute.
Ja, genau. Wir sind von einer Hörerin angesprochen worden. Die wollte gerne ein bisschen was über die Wechseljahre wissen, wahrscheinlich weil sie da auch gerade so ein bisschen mit zu tun hat. Und ja, irgendwann kommt das auf alle zu, auf alle Frauen, also würde ich sagen auf fast alle, zumindest als Thema. Die einen haben darunter zu leiden, die anderen nicht. Es gibt also tatsächlich ja auch Frauen, die haben da gar keine Beschwerden mit. Und das ist mir auch ganz wichtig, das immer zu sagen. Das ist ja eigentlich ein natürlicher Wechsel. Und eine natürliche Veränderung. Und es kann durchaus sein, dass wir das ohne Probleme durchmachen. Und ich würde darauf fokussieren als jüngere Frau.
Okay, bevor wir in das Thema einsteigen, nochmal ganz kurz der Hinweis. Wir freuen uns natürlich über genau das, was jetzt hier passiert. Dass Menschen, die den Podcast hören und sagen, oh, darüber habt ihr noch nicht gesprochen und uns solche Themen dann vorbeibringen. Denn ja, Interaktion ist erlaubt und erwünscht, denn es heißt ja Medizin für Mitdenker. So, wie äußert sich das denn? Wie merke ich denn jetzt mal als Frau Wechseljahre? Wie merke ich als Frau Wechseljahre?
Das ist nämlich ganz interessant. Es geht schon relativ früh los, ja. Es kann also schon losgehen 8 bis 10 Jahre, bevor die Periode ausbleibt. Also so früh kann schon losgehen. Das heißt also so Mitte 40, Anfang 40 eventuell. Kann es durchaus schon anfangen, dass man merkt, man hat ein bisschen Periodenverschiebungen. Also die Periode wird ein bisschen, kommt ein bisschen seltener, kommt ein bisschen häufiger, ist ein bisschen stärker, ist ein bisschen schwächer, wechselt auch mal. Dann gibt es auf einmal eventuell ganz starke Blutungen. Das kann passiert relativ häufig sogar, dass man auf einmal denkt, boah, wo kommt das denn jetzt alles her? Und dann irgendwann fängt es halt an, dass es ein bisschen weniger wird, dass es aussetzt, dass es dann doch wieder kommt. Und dann, wenn man dann keine Periode hat, spätestens dann geht's manchmal los bei Frauen mit den Hitzewallungen, eben nicht immer. Und das ist ganz wichtig zu sagen, weil ich nicht möchte, dass jemand ein Bild im Kopf hat, gerade jüngere Frauen. Ich komme in die Wechseljahre und dann kriege ich Hitzewallungen und ich werde depressiv und ich kriege Gelenkschmerzen und Knochenschmerzen und alles ist blöd. So, das ist ganz wichtig, finde ich, dass man da den inneren Fokus drauf hat. Okay, die Wechseljahre kommen irgendwann, dann habe ich nicht mehr meine Tage, wunderbar und alles ist gut. So würde ich versuchen, das zu sehen und eher die positiven Seiten daran zu sehen, ja.
Es ist wie immer im Leben der Blickwinkel, den man da drauf setzt, der macht schon viel aus und nicht immer auf das, sag ich mal, Schlimmste, was man vielleicht aus dem Bekanntenkreis hört, warten, sondern einfach gucken, bei mir muss das nicht so sein. Ich finde das immer eine ganz gute Einstellung.
Genau, oder vielleicht sogar sagen, bei mir ist das ganz easy. Weil diese Verneinungen sind ja auch immer ein Problem, ne? Also, ja.
Jetzt fängt es aber schon wieder so an, was du da geschildert hast, das geht langsam, das verschiebt sich, das ist dann immer so ein bisschen unspezifisch, da müssen wir immer darauf hinweisen, deswegen ist sprechende Medizin so wichtig, weil man kommt ja letztendlich nur auf die Ursache, wenn man lange die Gelegenheit hat, nachzufragen.
Ja, genau. Und man sollte auch mit jemand drüber sprechen, wenn irgendwas ist, was sehr auffällt, weil man das ja selber gar nicht einsortieren kann. Also es kann zum Beispiel sein, dass bevor dann die Blutungen ausbleiben, kann es nochmal zu einem regelrechten Östrogenschub kommen. Also dass über längere Zeit mehr Östrogen da ist, als dann plötzlich, wenn es dann weg ist. Und da kann es zum Beispiel dazu kommen, dass Frauen Myome kriegen vor der Menopause, dadurch starke Blutungen einsetzen. Diese Myome können dann nach der letzten Blutung können die dann wieder weggehen. Tatsächlich, die können sich wieder komplett zurückbilden. Also, aber damit will ich nur sagen, es können so Veränderungen entstehen, die man eventuell auch mit jemand besprechen sollte, mit einem Therapeuten, ja, einfach damit man damit ein bisschen professioneller auch umgehen kann. Also genau, es ist immer gut drüber zu reden.
Also die Wechseljahre, die kommen ja mit hoher Wahrscheinlichkeit unvermeidlich. Es passieren diese Dinge im Körper. Jetzt ist immer die Frage der Selbstermächtigung. Was kann Frau tun, um möglichst gut durch diese Zeit zu kommen? Wir haben das Mindset, aber gibt es irgendetwas, was ich für mich tun kann?
Also es gibt auf jeden Fall naturheilkundliche Sachen, die man versuchen kann. Es gibt leider nicht die Therapie, die Therapieoption, wo man sagt, okay, Wechseljahre, dann mache ich das und das. Sondern es gibt so viele Möglichkeiten. Also man kann natürlich naturheilkundliche Mittel nehmen, Kräuter kann man nehmen, man kann Mönchspfeffer nehmen, also Agnus Castus sagt den meisten Frauen was. Oder man kann Rotklee nehmen oder eventuell auch Phytoöstrogene. Man kann aber auch homöopathisch arbeiten. Da habe ich tatsächlich die besseren Erfolge bisher. In dem Fall tatsächlich funktioniert häufig die Homöopathie besser als die Phytotherapie, also die Kräuterheilkunde sozusagen. Und aus meiner Perspektive, da kann es andere Erfahrungen geben. Ja, also jeder hat seine Bubble. Und was man aber auch einsetzen kann, was ich eigentlich immer ganz gut finde, ist Brokkoli-Extrakt, weil Brokkoli enthält Sulforaphane. Das sind Stoffe, die mindern Entzündungen und oxidativen Stress. Und es gibt Therapeuten, die sagen, dass starke Hitzewallungen häufig eine Folge von oxidativem Stress im Körper sind, dadurch, dass das Östrogen fehlt. Östrogen ist nämlich stark antioxidativ wirksam. Und wenn das jetzt wegfällt, dann kann der Körper mit seinem oxidativen Stress eventuell nicht mehr so gut umgehen. Das bedeutet aber dann auch, wenn ich oxidativen Stress habe oder starke Hitzewallungen, dass ich antioxidativ denken muss. Antioxidativ heißt Low Carb Ernährung, heißt wenig Kohlenhydrate, heißt Yoga, Meditation, Anti-Stress-Geschichten machen, also irgendwas, was mich runterbringt. Echt, das ist super wichtig, weil was dann nämlich auch noch kommt, das ist noch ein anderer Faktor. Frauen, die in den Wechseljahren sind, können häufig nicht mehr so gut abnehmen wie früher. Der Stoffwechsel wird langsamer. Und wenn da noch Stress drauf kommt, also Cortisol, dann ist es ganz schwer. Dann ist es selbst, habe ich manchmal Patientinnen, die unter einer Low-Carb-Ernährung nicht mehr abnehmen. Und das ist super selten. Eigentlich funktioniert eine Low-Carb-Ernährung immer super, was Abnehmen betrifft. Aber das sind so Momente, wo es dann echt schwierig wird. Und da muss man wirklich auf den Stresspegel achten. Also nicht alle Strecken immer ganz schnell rennen, wenn man irgendwo hin will, sondern bewusst langsam gehen zum Beispiel. In die Natur gehen, atmen. Stress abbauen zu Hause, delegieren, was geht, auch mal in Unordnung leben, dann ist das halt so, ja. Also einfach wirklich versuchen, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, wirklich den Stress zu reduzieren. Dann kommt ja noch dazu, dass man häufiger sieht, dass Frauen Schlafstörungen haben. Da spielt auch wieder der oxidative Stress eine Rolle. Da würde ich zum Beispiel würde ich versuchen, Melatonin zu nehmen. Melatonin, ist ja nicht nur ein Schlafhormon, sondern Melatonin ist auch ein antioxidativ wirkender Stoff. Melatonin hat mit die stärkste antioxidative Wirkung. Also das kann man zum Beispiel dann zum Schlafen sehr gut nehmen, weil man mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt. Und worauf man auch noch achten soll, ist, dass man einen guten Magnesiumspiegel hat. Denn vielen Frauen fällt auf, dass sie aufwachen und dann kriegen sie eine Hitzewallung. Und das ist nämlich genau der Ablauf. Es ist nicht so, dass die Hitzewallung im Schlaf kommt, sondern die kommt nach dem Aufwachen. Und warum? Weil für die Hitzewallung, also kurz vor der Hitzewallung, werden Adrenalin und Noradrenalin stark ausgeschüttet. Das zeigen Studien. Und deshalb wird man dann auch unglaublich wach. Also man wacht auf, weil Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet werden, unsere Stresshormone. Darum wacht man auf. Und dann reagiert der Körper mit der Hitzewallung. Deshalb wacht man also nicht von der Hitzewallung auf, sondern eigentlich von dem Adrenalin und Noradrenalin. Und das erklärt übrigens auch, warum die Hitzewallungen nach Kaffee gerne auftreten oder auch bei Stress. Also wenn die Frauen sich aufregen wegen irgendeinem Gedanken oder so, dass dann gleich eine Hitzewallung kommt, weil es eben mit diesen Stresshormonen zu tun hat. Und um die wieder abzubauen, brauchen wir Magnesium. Und deshalb ist es gerade in den Wechseljahren, also es ist immer wichtig, Magnesium zu haben, aber gerade dann ist Magnesium besonders wichtig und theoretisch kann man so viel Magnesium nehmen, bis man Durchfall kriegt. Also gerade Magnesiumcitrat, da nimmt man einfach und wenn man merkt, man kriegt Durchfall, dann war es zu viel. So. Also das kann man sogar selber machen, ja. Es ist natürlich immer besser, man lässt es kontrollieren, aber das kann man theoretisch auch mal so selbst machen. Magnesium ist halt ein Gegenspieler von Kalzium, deshalb schränke ich das so ein bisschen ein. Wenn man jetzt zu viel Magnesium nimmt, könnte es sein, dass man das Kalzium ein bisschen runterdrückt. Aber da muss man halt einfach ein bisschen mit Sinn und Verstand, deshalb heißt es ja auch Medizin für Mitdenker, mit Sinn und Verstand daran arbeiten.
Das haben wir heute ganz intensiv schon betont, ne? Aber es ist wirklich der Selbstermächtigung, sage ich immer dazu. Das ist für mich ein Sinn dieses Podcasts.
Ja, genau. Und das meiner, also sehe ich ganz genau so, ja. Genau.
So, jetzt spielen die Botenstoffe im Körper verrückt, sage ich mal so ein bisschen, oder sie verändern sich. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ich schaue, dass ich das von außen ja zufüge und versuche, das auszugleichen.
Ja, das geht. Also man kann natürlich mit naturidentischen Hormonen arbeiten. War ja früher, wer meine ersten Podcast-Folgen noch gehört hat, hat gemerkt, dass ich da sehr, sehr skeptisch war. Heute bin ich nur noch skeptisch. Ich habe viele Fortbildungen nochmal gemacht in Bezug auf Hormone. Und ich denke, dass man bestimmte Hormone einsetzen sollte in den Wechseljahren. Und da muss man aber auch echt aufpassen. Das ist jetzt wirklich nur meine Meinung. Es gibt Therapeutinnen und Therapeuten, die arbeiten mit allen Hormonen, die wir haben in den Wechseljahren. Oder mit nicht allen, aber mit ganz viel. Also die arbeiten mit Östrogen, mit Progesteron, mit Estriol, mit Testosteron, mit DHEA. So, das sind so die gängigsten, ja. Natürlich gehören auch andere Hormone noch dazu, aber ich meine jetzt die Sexualhormone und das DHEA gehört da nicht ganz genau rein. Aber ja, also mit diesen Hormonen arbeiten die. Und ich bin da doch wieder vorsichtig. Also ich versuche mich so zu begrenzen mit den naturidentischen Hormonen. Und ich finde, es gibt zwei, die man einsetzen könnte, wenn Frau das möchte, die wirklich eigentlich kein Risiko bergen. Also Östrogen ist eigentlich freigesprochen worden, habe ich jetzt mir sagen lassen, laut neueren Studien, dass es Krebs machen soll. Das sind wohl die Gestagene, die in den Pillen sind, die künstlichen Gestagene, die übrigens auch, jetzt wird's kompliziert, die Gestagene in der Pille sollen dafür verantwortlich sein, für die Krebsentwicklung, die da manchmal entstanden ist, also Brustkrebs. Aber Gestagene und Progesteron sind quasi dieselbe Gruppe. Und da darf man das nicht durcheinander bringen. Es gibt also ein natürliches Progesteron und dann gibt es diese pharmageschützten, mit dem R oben geschützten Gestagene, die künstlich hergestellt werden, damit man sie verkaufen kann. Und die unterscheiden sich. Ja, also scheinbar sind die Gestagene problematisch, was Krebs betrifft. Wenn man dieses Progesteron jetzt zum Beispiel einnimmt als Kapsel, dann wird es über die Leber verstoffwechselt und dadurch bildet sich ein Stoff in der Leber, der auch den Schlaf verbessern kann. Das heißt also, wenn ich Frauen habe, die sehr gestresst sind in der Praxis und die Schlafstörungen haben, und zwar massive, da neige ich schon dazu, Progesteron zu geben. Oder auch, wenn Frauen sehr gestresst sind. Da gibt es nämlich etwas, das nennt sich das Cortisol-Steal-Syndrom, also das Cortisol-Stehlen-Klauen-Syndrom, weil ich stotter deshalb so, weil ich überlege gerade, wie weit ich zurückgehe, denn ich wollte eigentlich fiel mir jetzt gerade noch ein, dass es wichtig ist zu sagen, dass, doch, das sage ich jetzt noch, dass aus Cholesterin unsere ganzen Sexualhormone und auch das Cortisol und so weiter gebildet werden. Aus Cholesterin. Deshalb ist es zum Beispiel meiner Ansicht nach wichtig, dass Frauen in der Menopause auch gerne Butter essen. Ja, so, also es geht los mit dem Cholesterin, dann wird Progesteron gebildet unter anderem und dann geht es ins Cortisol oder und zu den anderen Geschlechtshormonen, Östrogen und Testosteron und so weiter. Und wenn ich aber jetzt viel Stress habe, dann wird ganz viel Cortisol gebildet und das Progesteron wird direkt in Cortisol umgewandelt, fehlt also. Und daraus ergibt sich auch, dass auch Östrogen und Testosteron fehlen nachher. Also da fehlt ganz viel, ja. Und das ist jetzt nur die verkürzte Form. Aber deshalb sagt man Cortisol-Stil-Syndrom. Und deshalb ist der Stress so schwierig. Deshalb werden auch Frauen unter Stress nicht schwanger, weil alle Hormone in Cortisol umgebaut werden. Und Cortisol macht ähnlich wie Cortison auch dick. So, das heißt, wenn wir Stress haben und Menopause, und alles zusammen, dann können wir nicht mehr gut abnehmen.
Oh Mann, das heißt, ich habe gelernt, Ernährung ist da doppelt Thema. Also ich meine, auch wenn es schwierig fällt, abzunehmen, sollte man natürlich die Voraussetzungen gut haben, dass man entsprechend nicht so oder so schon Gewicht zunimmt. Deswegen die Ernährung wird da nochmal besonders wichtig. Ich habe bei der Gabe von Hormonen gelesen, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt und oft werden Salben verschrieben und da muss man aufpassen, ne?
Also aufpassen in Bezug auf, wie die Salben aufgetragen werden oder.
Genau, und dass nicht andere noch was davon abbekommen.
Genau, das ist richtig, ja. Also, wenn man das Progesteron nicht oral nehmen will, weil man zum Beispiel keine Schlafstörungen hat, kann man die Leber quasi entlasten und kann sagen, man benutzt da Cremes. Und die werden natürlich dann so aufgetragen, dass der Mann das nicht unbedingt abkriegt. Obwohl natürlich auch ein Mann einen Progesteronmangel haben kann. Aber ich glaube nicht, dass jeder einfach mit Progesteron versorgt werden will. Oder die andere Frau. Entschuldigung, das fällt mir gerade auf. Es gibt ja auch andere Partnerschaften.
Genau, es können ja mehr Menschen im Haushalt sein, ja klar.
Absolut. Sogar Kinder, wenn man das einreibt und Creme und dann auf die Türklinken verteilt und dann fasst ein Kind dran, dann kriegt das natürlich auch das Progesteron ab. Genau, ja. Also ja, da muss man gucken. Diese Therapieform gibt es auch, ist auch absolut gut. Also denke ich, ist sehr sinnvoll. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und wenn wir jetzt schon bei den Wechseljahren sind, darf ich natürlich nicht vergessen, auf die Schleimhautgeschichte hinzuweisen. Da gibt es das Estriol. Das ist eine Unterform vom Östrogen. Aber das ist nicht Östrogen. Das Estriol kann man auch als Salbe auftragen oder als Zäpfchen im Vaginalbereich, weil das dafür sorgt, das nennt man auch das Schleimhautfutter. Und das finde ich eigentlich einen ganz schönen Begriff. Dieses Hormon sorgt dafür, dass die Schleimhäute sich regenerieren können. Und selbst wenn die Schleimhäute total atrophisch geworden sind schon, weil die Wechseljahre schon länger bestanden, also wenn da alles ganz trocken und zusammengefallen ist quasi, dann kann man das benutzen und dann können die sich zu 100% regenerieren. Also das ist ein sehr kraftvolles Tool und das Schöne ist, dieses Estriol geht auch nicht in den Körper über, das bleibt an der Schleimhaut. Also das hat dann auch nicht irgendwie noch Fernwirkungen oder so. Also ich finde, diese zwei Hormone sind für mich das, was so übrig geblieben ist von diesen Fortbildungen, die ich gemacht habe, was ich wirklich, wirklich wichtig und interessant finde. Die anderen Sachen, da bin ich tatsächlich nach wie vor vorsichtig. Aber ich bin eben auch keine Fachfrau für naturidentische Hormone. Da kann man sich auch noch mal mit jemand auseinandersetzen, der oder die das macht.
So, jetzt fällt mir noch eine Frage ein. Wenn irgendein Hormon nicht in der Menge da ist, wie es verträglich sein sollte, wie merke ich das denn überhaupt? Das heißt, ist das ein Labortest oder wie geht man davor?
Und zwar ist es da sinnvoll, einen Speicheltest zu machen, denn im Blut haben wir Trägerproteine und die Hormone, die gerade nicht gebraucht werden, werden an die Trägerproteine gebunden. Das heißt also, wenn ich übers Blut Hormone messe, messe ich eigentlich einen Status, das sind die aktiven Hormone und das sind die gebundenen Hormone zusammen. Also sozusagen eine Reserve. Ja, was ist denn alles da an Hormonen? Aber das heißt noch lange nicht, welche aktiv sind, weil es kann auch sein, dass man ganz viele Trägerproteine hat und ganz viel bindet, aber nur ganz wenig aktiv ist. Und wenn man den Speichel, im Speichel diese Hormontestung macht, dann hat man die aktiven Hormone, die man testen kann. Da gibt's immer wieder Diskussionen drüber, weil man darf natürlich keine Wunde im Mund haben, es darf kein Blut dazukommen und so weiter. Also jeder Test hat so seine Vor- und Nachteile, aber um die Aktivität zu testen, ziehe ich tatsächlich auch den Speicheltest vor.
So, am Anfang kam mal so eine kleine Spekulation, oder ich habe sie aufgemacht, dass auch Männer Wechseljahre haben. Und ich glaube, dass tatsächlich auch, wenn man so guckt, so Männer in meinem Alter, die dann irgendwie ihre Midlife-Crisis bekommen, wahrscheinlich passiert da ja im Körper auch irgendwas, was vielleicht nur nicht so offensichtlich ist.
Also ich finde das sehr interessant. Wir haben ja auch die Männer, die schwanger sind mit ihren Frauen. Das gibt's ja auch. Aber was da jetzt alles dahinter steckt, das kann ich nicht sagen. Also dazu kann ich jetzt nicht wirklich viel sagen. Aber ich finde den Gedanken sehr spannend und ich würde es auf jeden Fall auch einbeziehen. Ich habe noch ein anderes Ding, weil was wir nämlich noch haben, ist ein Estrobolom. Und das haben Männer und Frauen. Das bedeutet, also Männer haben ja auch Östrogen oder Estrogen, deshalb heißt es Estrobolom. Und da geht es jetzt nämlich um den Darm. Also, wir haben ja Darmbakterien und das ist nämlich auch ganz spannend. Also, warum die Männer da vielleicht mitleiden könnten. Also, wir haben im Darm bestimmte Darmbakterien und da gibt es Lactobacillen und Bifidobakterien und so weiter, die können durch die Leber inaktivierte Östrogene, also die Leber bindet die Östrogene an Glucuronsäure und dann gehen diese Östrogene in den Darm und eigentlich würden sie damit ausgeschieden werden. Ja, jetzt gibt es aber diese Bakterien, die haben Beta-Glucuronidasen und schütten die aus in den Darm. Und wenn diese Beta-Glucuronidasen da sind, dann lösen die Verbindung zwischen den Östrogenen und der Glucuronsäure. Das heißt also im Endeffekt, das Östrogen geht in die Leber, wird da gebunden, damit es ausgeschieden wird. Und die Bakterien sorgen dafür, dass es nicht ausgeschieden wird, dass die Glucuronidasen, die spalten das ab und dann kann das Östrogen wieder aufgenommen werden. So, es gibt aber die Möglichkeit, dass Lactobacillen und Bifidobakterien fehlen massiv und dass die Leute dann einen ganz starken Östrogen- oder beziehungsweise Hormonverlust haben, weil die Östrogene eben gebunden werden und ausgeschieden werden und verloren gehen. Ja, also da sieht man, wie wichtig die Lactobacillen und Bifidobakterien sind, damit dieser Kreislauf weiterhin besteht, dass die Östrogene im System bleiben. So, und jetzt komme ich auf die Mann-Frau-Geschichte. Wenn ich jetzt eine Partnerschaft habe, wissen wir, dass das Mikrobiom sich gerne angleicht. Und wenn ich jetzt einen Partner in der Beziehung habe oder eine Partnerin, die dauernd Östrogen verliert, weil sie ganz wenig Lactobacillen und Bifidobakterien hat, dann kann es natürlich sein, dass der Mann da mitmacht. Also, aber das ist sehr hypothetisch. Ja, ich finde, ich wollte eigentlich auch eher das Östrobolom reinbringen, also um darüber zu informieren, wie wichtig ein gesunder Darm ist, auch damit wir dann, wenn wir in den Wechseljahren sind, nicht so viel Östrogen verlieren, weil wir zu wenig Lactobacillen haben und Bifidobakterien haben. Das heißt also, auch hier, der Darm spielt auch eine große Rolle für die Wechseljahre.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.